das finde ich halt so wichtig, auch immer noch aufzuklären, dass auch wir Krankenkassen ja gar nicht in die EPA reinschauen können. Wir können überhaupt nichts sehen. Das Einzige, was wir machen können, sind unsere eigenen Abrechnungsdaten hochladen, aber dann hört der ganze Spaß auch schon wieder auf.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Buzzi.
Moin und herzlich willkommen zur 118. Folge des eHealth Pioneers Podcast von The Medical Network. Ganz tollen Start ins Jahr 2025 wünsche ich euch und ich habe auch eine Veränderung bzw. Überraschung für euch. Ab sofort wird der eHealth Pioneers Podcast noch interessanter, denn ich konnte Oliver Struckmeier, meinen geschätzten Geschäftsführer von der Kommunikationsberatung beim Medical Network, überreden, ein paar Cliffhanger zu liefern und auch seine Einschätzung zum Thema. Nachdem er ja schon mehrere erfolgreiche Gastauftritte in meinem Podcast hatte, war das, glaube ich, längst überfällig. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Also ganz herzlich willkommen, Oliver.
Moin, Andrea, so machen wir das jetzt künftig.
Oliver, als erstes mal die Frage an dich. Warum sollten die Hörer gerade diese Folge hören?
Sehr gute Frage. Was ich auf jeden Fall sehr, sehr erhellend und spannend fand, ist zu erfahren, wie viel und intensiv sich Krankenkassen Gedanken machen, die EPA und die Vorzüge und die Sinnhaftigkeit an ihre Versicherten zu kommunizieren. War ich vielleicht auch so ein bisschen ignorant und ich dachte auch, das wird auch da so ein bisschen nebenbei betrieben. Man erfährt in dieser Folge auf jeden Fall, dass dort wesentlich mehr Herzblut drin steckt, als man es von außen vielleicht vermuten mag.
Absolut. Und dann kann ich auch schon gleich erzählen, wen wir gleich als Interviewgast hören. Und zwar ist das Frau Epa.
Cooler Name.
Ja, total cooler Name. Hat ihr die Community tatsächlich gegeben? Muss wahrscheinlich dann auch verdient sein. Ihr richtiger Name ist Kerstin Schmitz und sie ist Projektleiterin EPA-Kommunikation bei der MKK Meine Krankenkasse. Sie hat auf LinkedIn eine reiche Followerschaft, also folgt ihr auch gleich mal. Und es war super interessant, mit ihr darüber zu sprechen, was die MKK gemacht hat, um die Patientinnen und Patienten mitzunehmen auf die tolle EPA-Reise. Oliver, willst du kurz nochmal einordnen, wo stehen wir denn in Sachen EPA? Was ist denn jetzt gerade Phase?
Wir sind jetzt im Januar 2025. Wichtiger Milestone natürlich in dieser Woche startet die EPA in den drei Modellregionen. Das ist einmal in Hamburg, in Franken und in NRW, also Nordrhein-Westfalen. Das sind jetzt erstmal Pilotphasen, die 4 bis 6 Wochen anhalten. Die Learnings daraus werden dann genutzt, um den bundesweiten Rollout zu machen. Wir von The Medical Network haben jetzt kürzlich innerhalb der Digital Health Community nochmal eine Umfrage gemacht und dort Entscheiderinnen und Fachleute gefragt, wie sie denken, wird die Akzeptanz bzw. die Opt-out-Quote bei den Versicherten liegen. Da kam jetzt eine ganz interessante Zahl raus, und zwar 43% der Befragten innerhalb der Community glauben, dass weniger als 5% der gesetzlich Versicherten sich von der EPA abwenden werden, also sprich gar nicht erst zustimmen. Wie das jetzt die Kollegin von der Krankenkasse sieht, erfahrt ihr gleich von ihr selbst.
Lieber Oliver, ganz vielen Dank für deine super Überleitung. Und deswegen kann ich jetzt ja nur noch sagen, herzlich willkommen, Kerstin Schmitz alias Frau Epa.
Ja, hallo Andrea. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
Sehr gerne, Kerstin. Es war natürlich auch klar, wer sich auf LinkedIn Frau Epa nennt, den muss ich natürlich einladen, weil das ist ja das spannende Thema, was wir gerade haben. Am 15.01. ist der große Tag und ich denke, alle, die im eHealth-Bereich tätig sind, freuen sich auf diese wahnsinnige Entwicklung in Sachen Datennutzung, auch für eine bessere Patientenversorgung, aber auch für die Forschung. Dann frage ich dich natürlich als erstes, Kerstin, hast du eigentlich selbst schon eine EPA?
Tatsächlich gehöre ich bei unserer Krankenkasse zu einer der ersten, also 2021, habe ich mir direkt die EPA heruntergeladen. Und muss tatsächlich sagen, war an dem oder zu dem Zeitpunkt noch sehr enttäuscht, weil da leider noch nicht viel drin ist und ich noch nicht damit viel anfangen konnte. Und umso mehr freue ich mich, was jetzt eben kommen wird. Und auch mit den perspektivischen, ja, Ideen, die viele halt eben auch mit der EPA verbinden, dass das halt eben bald auch realisiert werden wird. Darauf freue ich mich total.
Ich mich auch. Ich bin tatsächlich auch schon EPA-Besitzerin, bei der TK allerdings. Ich habe aber auch noch keinen Nutzen, Vorteil gespürt. Also vielleicht muss man da einfach auch dann sich jetzt überraschen lassen, wenn dann tatsächlich auch die Befüllung automatisch ja stattfindet oder man dann tatsächlich auch merkt, dass ja man dort auch Sachen teilen kann und lagern kann und nicht mehr irgendwelche Einzelbefunde mit Papier vielleicht von A nach B trägt, was ja durchaus manchmal noch voll realistisch ist. Sag mal, was denkt ihr denn bei der MKK, wie viele Menschen sich tatsächlich dagegen entscheiden werden? Sie müssen ja aktiv widersprechen.
Genau, sie müssen aktiv widersprechen. Wobei an der Stelle finde ich es immer noch wichtig, auch zu betonen, dass es ja nicht nur, ich sag mal, hopp oder top ist. Also es bedeutet ja nicht nur, ich kann der EPA entweder komplett widersprechen oder ich nutze sie komplett, sondern es gibt ja auch da, und ich finde das so wichtig einfach, weil es in der Kommunikation immer wieder nach hinten gedrängt wird, dass es auch Teilwidersprüche gibt, dass auch die Versicherten selbst Einschränkungen später in ihrer App oder durch die Ombudsstellen der Krankenkassen vornehmen können. Da sind viele Graustufen und ich finde es so wichtig, auch diese eben hervorzuheben. Ansonsten zu deiner eigentlichen Frage, das sehen wir halt, also jetzt nicht nur bei uns in der MKK, sondern auch bei anderen Krankenkassen, mit denen wir ja auch im Austausch sind, dass wir zumindest, und das finde ich schon mal sehr positiv, nicht bei den, naja, Prognosen liegen, die wir, ich sag mal, noch am Anfang des Jahres haben.
Ich glaube, ich sag nur 33%, ne? Hat ja die Leute vorausgesagt und sich wahrscheinlich auch schon im Digital Health Bereich die Taschen voll verdient und die Hände gerieben. Im positiven Sinne, die bewegen ja auch viel mit Projekten. Aber ich glaube, die Studie zitierst du auch. Da waren es 33%. Ich gebe dir jetzt nochmal meine Zahl, die ich in meiner E-Health Bubble auf LinkedIn generiert habe. Und zwar sagte eine Mehrheit, dass es weniger als 5% sein werden. Und jetzt kommst du mit deiner Realität.
Jetzt komme ich mit der Realität. Genau, aber das spiegelt es auch tatsächlich mit den Gesprächen, auch mit anderen Kassenvertretern, die ebenfalls die Kommunikation, wie ich halt eben betreuen, wieder, dass wir, ich sag mal, die größten Ausschläge tatsächlich bei 5% sind, aber in der Regel sind wir darunter. Also irgendwo zwischen 2-5% ist tatsächlich die aktuelle Wahrheit. Und ich hoffe, das wird auch weiterhin so bleiben. Ich kann mir vorstellen, aber wenn die EPA kommt, dass vielleicht der ein oder andere, je nachdem, wie es medial auch nochmal weiter begleitet wird, da vielleicht doch nochmal den ein oder andere gibt, der widersprechen wird, nachträglich. Also eher von einer Löschung sprechen wir ja nicht und nicht mal von einem Widerspruch.
Also widersprechen kann man dann bis wann?
Genau, 6 Wochen jetzt vor Einführung der Testphase. Und ab dann reden wir eher von Löschung. Einer Löschung. Mhm.
Genau. Mhm. Du hast ja gerade schon selber die Medien erwähnt. Das ist ja auch bei mir und bei meinen Kollegen von The Medical Network ein Riesenthema. Wir monitoren natürlich auch jeden Tag die Presse rund um das Thema digitale Gesundheit, Gesundheitsversorgung, Veränderungen auch, Zukunft der Gesundheitsversorgung und EPA ist natürlich auch ein Thema. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber vielleicht habe ich auch vielleicht ein bisschen eine kritischere Wahrnehmung. Ich habe gedacht, warum schaffen wir es nicht, in eine positiv pragmatische Vorteilskommunikation zu kommen, auch in den Medien? Und wieso werden eigentlich immer noch so viele fachliche Fehler gemacht in den Berichterstattungen? Und das habe ich mir mal genauer angeguckt mit meinem Team und ich war total überrascht, dass es gar nicht so ist, dass der Großteil der Berichterstattung eindeutig negativ ist, sondern zu 70% neutral. Man kann das ja so ein bisschen messen an so Sentiment-Tools, aber leider dann ja auch nur bummelige unter 20% positiv. Wie nimmst du die mediale Berichterstattung wahr?
Ja, du sprichst mir tatsächlich so ein bisschen aus der Seele. Und das ist auch etwas, wofür ich sozusagen als Frau EPA auch immer so ein bisschen tatsächlich kämpfe. Natürlich einerseits extern außerhalb unserer Krankenkassen-Bubble sozusagen positiv aufzuladen, das Thema. Aber, und das finde ich unheimlich wichtig, ebenfalls zu sagen, die eigenen Mitarbeiter, die eigenen Kollegen von den Krankenkassen, nicht diese Missstände, diese, ja,
Nennen wir es Mythen Erwartungen oder Ängste, die teilweise auch auf Fake News beruhen oder eben doch auf Geschäftemacherei. Ne? Also, weißt du, du kennst bestimmt den MDR-Beitrag, wo ein Jurist empfiehlt, gegen die elektronische Patientenakte zu widersprechen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Fake News sind oder Angstmacherei, aber es ist natürlich ein sehr, sehr reichweitenstarker Kanal. Das lief über TV, hat über 5 Millionen Menschen erreicht. Und wenn ein Jurist etwas sagt, gilt das ja auch noch was. Wie kommt sowas zustande, beziehungsweise was ist da eigentlich der Hintergrund?
Gute Frage. Wenn wir, und das hatten wir auch tatsächlich bei uns, immer wieder diskutiert, wenn wir jetzt natürlich eine EPA bewerben, in Anführungszeichen, als Krankenkasse, die zum jetzigen Zeitpunkt und auch ab dem 15. Januar erstmal nicht wirklich viele Mehrwerte für die Versicherten, für die Ärztinnen und Ärzte oder auch für andere Institutionen eben hat, dann ist es natürlich erstmal schwierig, das positiv auch zu kommunizieren. Umso wichtiger ist es, die Weitsicht zu haben, wo die im EPA eben irgendwann hinführen kann. Und das finde ich halt so wichtig an der Stelle. Mhm.
Naja, und dann tatsächlich ja auch, wie du das schon so schön in eurer eigenen Krankenkasse auch beschrieben hast, dass wir die Influencer und die Menschen, die darüber reden und es weitertragen, auch so schlau machen, und da gehören Journalisten aus meiner Sicht auch dazu, dass sie es auch verstehen. Ja, also du hast mich zum Beispiel jetzt auch gerade einen Schritt weitergebracht, weil ich wusste nicht, dass man Teil widersprechen kann, also Teilen der EPA. Ich wusste zwar, dass man Rechte zuweisen kann, wenn man verschiedenen Ärzten verschiedene Rechte an Inhalten gibt. Aber da habe ich also auch wieder was gelernt. Welche Mythen hörst du denn häufig zur EPA und wie räumst du oder ihr damit auf?
Es hat tatsächlich auch innerhalb meines oder unseres Projektes der EPA-Kommunikation sind mir immer wieder mal Punkte aufgekommen, wo ich einerseits gemerkt habe, dass die einen Kollegen beispielsweise ein falsches Wording nutzen. Es ist nicht mehr die Online- und Offline-Nutzung der EPA, jetzt ist es die aktive und die passive Nutzung. Da fing es halt letztlich schon an. Oder dass mich Leute aus dem Freundeskreis oder Verwandte angesprochen haben, naja Mensch, was ist denn, wenn ich meine Gesundheitskarte verliere? Dann sind meine Daten von der EPA ja weg, wo ich sagen muss, nein, so funktioniert
EPA. Also es ist nicht wie bei den Bitcoins.
Nee, genau. Darüber lachen wir, aber das waren halt eben genau die Punkte.
Ich meine das ganz ernst. Ist ja auch eine sehr berechtigte Frage. Das ist so ein ganz zentraler Punkt in der Geschichte auch der Digitalisierung in Deutschland. Das war ja immer mit den Daten irgendwie unklar. Ne? Wem gehören die denn jetzt eigentlich? Und wer darf sie nutzen und was kriege ich dafür? Ja, es war ja auch bei Social Media ähnlich. Man hat zwar Facebook genutzt, aber fand das dann irgendwie doch doof, dass sie das für Werbung benutzt haben, die Daten. Aber es war halt der Deal, ne? Gib mir eine schöne Community und ich gebe dir dafür meine Daten. Ich glaube, da müssen wir wirklich auch noch viel machen. Hast du noch andere Mythen, die du, außer dass ich meine Daten verliere, wenn die Karte weg ist? Das fand ich ja schon mal echt interessant, ja.
Also im Rahmen der Frau EPA, ich sag mal, Videostrecke, die ich ja dann irgendwann, so ein bisschen auch aus der Not mehr oder weniger kreiert habe, weil ich gemerkt habe, das sind tatsächlich Fragen, die aufkommen. Habe ich, wie gesagt, einerseits Fragen von Kolleginnen und Kollegen zusammengesammelt, von aus dem privaten Bereich, aber eben auch eigene Fragen. Ne? Was ist denn zum Beispiel diese Pseudonymisierung? Also ein Wort, wofür ich super lange gebraucht habe, bis ich das überhaupt aussprechen konnte. Und was bedeutet das denn im Kontext der Forschungsdaten, die ich jetzt zur Verfügung geben soll, in Anführungszeichen? Ne? Und warum ist es eigentlich eine gute Sache und keine schlechte? Und das sind halt so viele Punkte, wodurch halt eben diese Reihe letztlich entstanden ist.
Also das war auch der Motivator, dass du gesagt hast, Mensch, wir müssen einfach noch viel mehr erklären, wie es funktioniert und what's in for me. Ja, und ich glaube, da stimme ich dir total zu, dass die Art und Weise, wie du das machst, ich kenne auch eine andere Wissenschaftlerin, die sagt, erzählt auch ganz viel über Forschung im Labor. Man muss die Leute ja mitnehmen mit einem Storytelling, was sie verstehen und was ihnen einfach klar macht, warum das gut ist oder warum es mindestens nicht schlecht ist. Ne, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, sagt man ja auch so schön. Komplexität nehmen und in kleinen Bissen auch Informationen weitergeben. Was war denn dein bester Beitrag auf LinkedIn? Wo hattest du die meisten Aufrufe, Interaction? Das kann man ja heute alles so cool messen.
Der Beitrag, der am allerbesten gelaufen ist, ist tatsächlich der, wo ich erklärt habe, warum die Krankenkassen informieren, warum sie jetzt aktuell E-Mails oder per Post ihre Versicherten anschreiben und warum das denn eigentlich eine so große Wichtigkeit hat. Da hatte ich, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, um die 90.000 Impressions, was für meine Reichweite wirklich
ja, das ist Wahnsinn. Absolut. Und, Glückwunsch. Ich glaube, du hast 4.500 Abonnenten, was auch schon viel ist, aber jetzt nicht exorbitant. Und dafür so viel Impressions dazu bekommst, ist schon enorm, ja.
Und das hat anscheinend einen Nerv getroffen beim Algorithmus oder bei den Menschen.
Naja, gut, es gab viel Interaction, dann, das mag der Algorithmus dann ja auch. Wie stehst du zu folgendem Zitat, was ich vor kurzem auf einer Gesundheitskonferenz von einer anderen Krankenkasse gehört habe, dass natürlich es möglich ist, zu widersprechen und sich da quasi auch der EPA zu verweigern? Und das ist ja auch das gute Recht eines jeden. Und die Krankenkassen möchten ja auch ihre Kunden und Kundinnen nicht hineinzwingen in dieses Angebot. Allerdings bedeutet das auch, dass dann vielleicht für mich als Patient oder Patientin in Kauf genommen werden muss, dass dadurch vielleicht auch nicht so eine datenbasierte und vielleicht auch komplexere medizinische Forschung oder Erkenntnisse vielleicht auch dann für mich nutzbar werden, weil ich eben meine Daten nicht zur Verfügung stelle. Fand ich total smart. Ist das auch Teil eurer Kommunikation?
Also Teil unserer Kommunikation, und ich kann jetzt nicht für die MKK in Gänze sprechen, aber zumindest mein persönliches Ziel ist immer, und egal, was wir nach außen kommuniziert haben, immer pro EPA zu kommunizieren. Das fing bereits bei den Infoschreiben tatsächlich an. Wie viel Raum geben wir dem Thema Widerspruch? Um trotzdem einerseits natürlich transparent zu bleiben, was wir ja auch bleiben möchten, aber andererseits dem nicht so viel Raum zu geben und zu sagen, hey, wir animieren vielleicht einen Versicherten, der es total gut gebrauchen könnte, diese EPA zu nutzen, eben weil er, weiß ich nicht, eine chronische Erkrankung hat oder ähnliches und halt eben gerade bei dem Medikationsprozess total vom profitiert, zu sehen, was für Medikamente habe ich, wie kann ich sie nutzen, da halt eben ja vorzupreschen und dem Versicherten eine Last vielleicht auch ein bisschen abzunehmen und zu sagen, hier, es ist eine gute Sache, vertrau uns, wir sorgen uns um dich und deine Gesundheit. Und ja.
Naja, aber das Image der Krankenkassen ist ja jetzt auch nicht so super positiv. Funktioniert das dann?
Naja, ich glaube, unterm Strich, ich habe ja auch meine Bachelorarbeit über das Thema Akzeptanz, Vertrauen in die Krankenkasse und Akzeptanz in die
EPA. Jetzt kam mal raus. Was kam denn da mal raus? Das möchte ich jetzt wissen.
Genau, und tatsächlich habe ich da mir natürlich auch viele Studien bereits angeschaut und auch dort gesehen, Mensch, so schlecht ist das Image der Krankenkassen in Gänze eigentlich gar nicht.
Und auch wenn die Beiträge erhöht werden, ne?
Na ja,
oder wenn Überschüsse gemeldet werden, dann geht's rund.
Ja, aber das Vertrauen an sich in, ich sag mal, die in Anführungszeichen Institution Krankenkasse an sich als vertrauenswürdiger Partner ist schon da. Also wir haben schon ein ähnliches Standing, sage ich jetzt mal, auch wie Ärzte, wir sind vertrauenswürdig.
Wie würdest du denn, also wenn wir mal so Marketing-Sprech bleiben, wie würdest du denn die USPs dieser EPA beschreiben? Also wenn du zwei Dinge nennen könntest, um Menschen da draußen von der EPA zu erzählen und sie natürlich zu Fans zu machen.
Für die heutige EPA ist es schwierig. Aber
sagen wir mal, geh mal eher auf so eine Meta-Ebene und wir antizipieren schon mal, was der Zweck und der Sinn, ne, der EPA ja ist. Das ist ja jetzt nicht die technische Einführung, sondern es steht ja eine höhere Vision dahinter.
Genau. Also für mich ein absoluter USP ist definitiv die Reduktion von Papier. Also wenn ich jetzt schon an meinen E-Impfpass, der dann hoffentlich irgendwann reinkommt. Ich weiß aktuell nicht, wo mein Impfpass wäre.
Das ist so witzig, dass du das sagst. Ich habe meinen gerade gefunden und ich habe mich heute Morgen, der lag da, weil ich brauche eine Tetanusimpfung, eine frische. Und da habe ich kurz dran gedacht, dass dieses Papier so alt ist wie ich. Das ist ja so ein komisches Wachspapier und das ist wirklich 53 Jahre alt und dafür sieht das echt noch richtig gut aus. Nur die Stempel sind alle verlaufen, aber gut, das ist jetzt ein kleiner Sidestep. Also du sagst, wir haben weniger Papier.
Haben genau, nicht mehr weniger alles Papier, auf Papier und die Daten halt sofort parat. Ne? Also wenn ich die EPA-App natürlich dann auch nutze.
Ich glaube, das ist auch ein Argument, was alle Menschen verstehen, die mal ernsthaft krank waren. Ja, also die einen ganzen Aktenordner oder 5 Aktenordner Arztberichte haben und schreiben von hier nach da und Laborberichte und Verläufe, Medikationen und so weiter. Das ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig, wenn man das aus der Warte eines gesunden, normal lebenden Menschen, der Krankheit auch als Seltenheit empfindet und vielleicht mal einen Schnupfen oder eine Magen- und Darmgrippe hat. Das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen schwerer nachzuvollziehen dann, was es bedeutet, nicht mehr Papier zu haben und alles an einem Ort.
Richtig, ne? Und halt eben auch nicht sich alles selbst merken zu müssen, sondern der Arzt kann sich die Informationen mehr oder weniger, ne, dann auch später durch die EPA-Kurzakte zusammensuchen, die er benötigt. Also gerade bei chronischen Erkrankungen.
Weil naja, oder Medikamente, die man schon von einem anderen Facharzt bekommt und sich vielleicht gar nicht vertragen mit dem, was dann der Endokrinologe noch machen will oder wie auch
richtig.
Immer.
Wechselwirkungen erkennen. Ne? Also da sind ja auch einige große Krankenkassen tatsächlich dabei, auch da sogar noch mal weiterzuentwickeln als das, was jetzt eigentlich möglich wäre. Und ich finde es so spannend, dass viele Leute sich da so Gedanken machen, wie können wir das Ding, die EPA, noch so viel besser machen. Ne? Also teilweise für mich klingt es so ein bisschen wie Science Fiction zu sagen, hey, wenn wir jetzt noch KI mit ins Spiel holen, wenn wir Ideen wie Wearables, also Smartwatches, die...
Oder Autos, habe ich jetzt gerade gelesen.
Autos? Okay,
ja, es gibt ja Mobility Health. Das finde ich super spannend. Gab es gerade einen Artikel im Handelsblatt dazu, wie Autos unsere Biomarker messen und dann auch Rückschlüsse ziehen. Also ich weiß nicht, ob das beim Einschlafen dann, wenn man vielleicht so Sekundenschlaf hat, wichtig ist oder wenn man Herzinfarkt im Auto bekommt. Aber es sind natürlich die Autos auch genauso zu unserem Raum werden, in dem wir uns bewegen und getrackt werden und auf uns aufgepasst wird. Ne? Das ist ja auch was Positives.
Ja klar, absolut. Genau. Na, also wenn wir wirklich in diese Art von Zukunft irgendwann kommen, also das ist für mich Digitalisierung. Nicht, ob ich ein Formular in Papierform jetzt digital anbiete, sondern das bedeutet für mich Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzupreschen. Vielleicht präventiv Krankheiten zu verhindern, bevor sie überhaupt geschehen. Und da sehe ich zukünftig wahrscheinlich den größten USP. Und deswegen kämpfe ich auch so sehr dafür, dass wir da hinkommen, bitte.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Wenn ich noch meine USPs, habe ich mir vorher überlegt, da bin ich natürlich ein bisschen voraus, weil ich habe mir das jetzt schon irgendwie überlegen können vorher. Ich würde auf jeden Fall für mich definieren, dass es eine vollständige Dokumentation über meine Gesundheit gibt, die ich jederzeit nutzen kann und dass die Deutschland, Europa, wie auch immer, gerade dabei ist, auch medizinischen Fortschritt durch Datenanalyse aufzubauen, indem wir einen ganz gigantischen Datenschatz natürlich aufbauen, der uns allen in der Zukunft in der Gesundheitsvorsorge und Krankheitsbekämpfung gegen Krebs, gegen frühen Herztod und so weiter auch zugutekommen wird. Weil ich finde, das Thema, wir haben uns ja jetzt die Berichterstattung wirklich ausführlich angeguckt, gerade dieses, was habe ich als Mensch davon? Ich werde vielleicht länger gesünder leben. Ich finde, das ist ja eigentlich noch so das stärkste Argument, ne? Dieses Nutzen für die für meine persönliche Gesunderhaltung. Das fehlt mir noch so ein bisschen in der Kommunikation. Wie siehst du das?
Bin ich voll und ganz bei dir. Ist natürlich, ich sag mal, für heute noch ein bisschen sehr viel Zukunftsmusik dazwischen, leider. Deswegen ist es halt schwierig und ich versuche es tatsächlich immer wieder einzubauen.
Ja, aber man trägt ja dazu bei, diesen Anfang zu machen, ne? Also wenn nur die Hälfte der GKV-Versicherten über ein Jahr Daten sammelt, ja, wie viel Daten für die medizinische Forschung gibt es dann schon? Und wie kann man die mit KI tatsächlich auch nutzbar machen und für die Forschung einsetzen, Muster erkennen, wie entwickeln sich Krankheiten? Das, finde ich, ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den wir vielleicht noch mit anregen können.
Bin ich bei dir. Kämpfe ich mit.
Kannst du noch mal ganz genau sagen, was ihr in eurer Projektgruppe genau macht, um die Patienten zu informieren? Ihr schickt Briefe, ihr macht Mailings, habt ihr auch so Infotage oder Infomobile oder was ist so eure Klaviatur?
Genau, wir sind ja, also wir, die MKK, sind ja auch mit anderen Krankenkassen sehr stark vernetzt, insbesondere natürlich im Dachverband auch mit anderen Betriebskrankenkassen. Deswegen kann ich tatsächlich so ein bisschen nicht nur für die MKK sprechen, sondern auch tatsächlich so einen kleinen Abriss machen, weil wir uns auch sehr häufig, wie gesagt, da auch ja nochmal connected haben, wie die anderen es machen, was halt Sinn macht, was vielleicht weniger Sinn macht. Klar, wir sind natürlich aufgrund der Informationspflicht, was im SGB steht, verpflichtet, dass wir unsere Versicherten in ganz besonderer Form verständlich, transparent, leicht zugänglich etc. informieren müssen. Und natürlich der erste Step war, ne, wir müssen ein Informationsschreiben für alle unsere Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen. Darüber hinaus kommt natürlich noch unser Web-Auftritt.
Habe ich gesehen, rankt ja auch sehr gut. In Inkognito-Info zu EPA seid ihr auf jeden Fall auch vorne dabei.
Yay. Das höre ich sehr gerne. Die war auch echt viel Arbeit.
Ja, na klar. Aber das ist ja gerade die Aufgabe, um die Menschen auch mitzunehmen. Dafür gibt's ja auch dann tatsächlich diese Pflicht. Ja, also es ist ja nicht eine lästige Pflicht, sondern eine notwendige.
Ja, genau. Ansonsten, klar, natürlich mehrere Informationen, die wir auch in unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen halt eben weitergetragen haben in Form von Seiten bei uns im Intranet, wo sich Informationen geholt werden können. Wir haben tatsächlich auch kleine Podcast-Folgen für die eigenen Kollegen aufbereitet.
Cool, gute Idee. Habe ich schon öfter gehört, dass tatsächlich Unternehmen auch Corporate-Podcasts machen für die interne Kommunikation. Finde ich eigentlich eine super Idee.
Genau, ne? Also wo beispielsweise innerhalb von kürzester Zeit die Vorteile der EPA erklärt wurden, noch bevor eigentlich Frau EPA mehr oder weniger ins Leben gerufen ist. Das haben wir schon sehr früh gemacht. Klar, das Haus muss natürlich erstmal informiert werden, denn wenn die Briefe herausgegangen sind dann später, muss jeder wissen, wo finde ich die Informationen, die ich brauche, um den Versicherten, der am Telefon oder vor Ort ist, natürlich dann auch helfen zu können.
Was sagst du zu den aktuellen Widerspruchskanälen? Sind die leicht zu finden, barrierefrei? Ist das gut genug oder vielleicht sogar zu gut, um zu widersprechen? Weil manchmal kann es ja auch nicht schaden, wenn es ein bisschen komplizierter wird, ne? Wenn man zum Beispiel eine Retoure bei Amazon machen will, muss man sich auch ziemlich anstrengen.
Ja, also ich bin da sehr zwiegespalten. Muss ich ehrlich gestehen, weil, jede Krankenkasse hatte die Entscheidung, es unterschiedlich aufzubereiten, sage ich jetzt mal. Ne, also wir haben uns beispielsweise auch mit natürlich dafür entschieden, auch online die Möglichkeit schnell und einfach zu ermöglichen, zu widersprechen. Was aber nicht heißt, dass nicht auch per Telefon, vor Ort oder per E-Mail, postalisch die Möglichkeit nicht bestünde, also das nicht. Andere Krankenversicherungen haben neben ihren Informationsschreiben eine zweite Seite noch beigelegt, ein Formular, was sich halt eben nur um diesen Widerspruch halt eben drehte. Deswegen ist es so schwierig, diese miteinander auch zu vergleichen. Also wir haben zumindest sehr gute Erfahrungen gemacht mit unserem Online-Formular. Das wurde auch sehr gut tatsächlich genutzt. Deswegen finde ich das halt sehr wichtig, dass immer geschaut wird, dass der Versicherte im Fokus ist, was braucht er, was kann er? Nicht jeder hat natürlich einen Zugang zum Internet.
Ja, oder er hat vielleicht auch Einschränkungen, die ihn, ne, die Nutzung bestimmter Kanäle einfach nicht ermöglichen. Also es kann ja sowohl der Walk-in sein als auch ein Online-Zugang. Hast du den Eindruck, dass es so gewisse Wellen des Widerspruchs auch gab? Also ich habe ja eine These dazu und ich glaube ja, dass die Menschen eigentlich eher zu träge sind, um sich mit dem Thema so weit zu beschäftigen, dass sie wirklich also so besorgt sind, dass sie ganz aktiv auch sofort handeln, ne? Also dass sie wirklich widersprechen und dann sagt, okay, ich schaue es mir mal an. Also ne, ich widerspreche jetzt nicht, mal sehen, was passiert und ich tue nichts. Ja, das ist ja bei so einer Widerspruchslösung auch manchmal der Vorteil, dass man sich auch überraschen lassen kann, was da auf einen zukommt, wenn man keine gravierenden Bedenken hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn es so große Berichte gibt in den Medien oder wenn es tatsächlich auch wieder eine Welle von Aufklärern auf den ganzen Social-Media-Kanälen gibt, die dann auch tatsächlich ja wirklich viel Unsinn verbreiten, dass es dann auch so auffällige Wellen von, oh, jetzt widerspreche ich mal. Habt ihr da irgendwas beobachtet?
Gezielt jetzt nicht. Die Widerspruchsquote an sich blieb eigentlich relativ konstant. Also es kommt natürlich immer auch darauf an, wie viele Versicherten wir gerade angeschrieben haben, ganz klar. Was ich aber noch ganz erfreulich an der Stelle fand, dass tatsächlich auch viele sich bei uns gemeldet hatten und auf einmal die EBA haben möchten. Also die sich heute bereits registrieren wollten, ohne dass wir ihnen jetzt gesagt haben, bitte registriere dich, weil momentan, naja, ist ja auch noch nicht so viel drin.
Wie überzeugst du Skeptiker? Du bist ja auch im Gespräch, sicherlich auch in deinem Freundeskreis. Was ist so dein Hauptargument, um Skeptiker auch zum Schweigen zu bringen?
Es kommt, glaube ich, da tatsächlich immer so ein bisschen auf das Motiv auch an. Ne? Also wenn ich jemanden habe, der...
Naja, nehmen wir mal an, es ist immer Datenschutz, ne?
Also, genau, ich glaube, ich sagen.
Das Hauptargument, alles, also, wo man ja wirklich alles mit Tod kriegt in Deutschland, ist ja Datenschutz. Sicherlich müssen wir das regeln, aber gerade in diesem Kontext ist es ja vielleicht sogar der Schutz des Menschen, der mehr davon profitiert, dass diese Daten zur Verfügung stehen, als, ne, der Schutz von den Daten. Das ist ja vielleicht auch mal eine Abwägung. Nehmen wir mal an, es ist der Datenschutz und du sollst den Skeptiker überzeugen.
Ist nicht immer ganz so einfach, gestehe ich.
Nee, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich da anfangen müsste.
Genau, ne, weil nun müsste es erstmal alle Akteure, mehr oder weniger, die im weitesten Sinne mit der EBA zu tun haben, erstmal, naja, aufzählen, aufzeichnen, was sie machen. Das fängt ja bei der Gematik an, uns Krankenkassen als, naja, Betreiber der EBA mehr oder weniger. Dann gibt es noch IT-Dienstleister, die irgendwie im Hintergrund verschwinden, aber im Endeffekt alle sorgen ja dafür, dass die Daten so verschlüsselt werden, mehrfach verschlüsselt werden, dass eigentlich die eine und die andere Seite gar nicht mehr weiß, in Anführungszeichen, was überhaupt da drin ist. Und das finde ich halt so wichtig, auch immer noch aufzuklären, dass auch wir Krankenkassen ja gar nicht in die EPA reinschauen können. Also selbst wir, wo wir doch eigentlich die Verantwortlichen in Anführungszeichen, also die Gesichter mehr oder weniger der EPA auch so ein bisschen mit abbilden sollen, zumindestens was das App-Icon sozusagen dann auch angeht, wir können überhaupt nichts sehen. Das Einzige, was wir machen können, sind unsere eigenen Abrechnungsdaten hochladen, aber dann hört der ganze Spaß auch schon wieder auf.
Da habe ich jetzt auch wieder was gelernt. Das heißt, wenn zum Beispiel anhand der Daten sich Präventionspotenziale ergeben, wie kommt dann sowas zustande? Also wie, wenn man das gar nicht lesen kann?
Genau, die Frage ist halt eben, in welchem Rahmen wird es, ich sag mal, aufgedeckt, ne? Also beispielsweise im Rahmen der Nutzung von Forschungsdaten, ne, du sagst halt eben das Institut, das diese Forschung halt eben voranbringt, hey, wir haben, weiß ich, mit unseren Daten, die wir jetzt bekommen haben, aus Region XY haben wir etwas herausgefunden. Dann geht es ja weiter wieder an das Forschungsdatenzentrum Gesundheit, also ne, damit diese Pseudonymisierung wieder in Anführungszeichen aufgehoben werden und die Versicherten dann besten Falle sogar informiert werden oder ähnliches. Ne? Also es sind halt auch da viele, ja, Verschlüsselungspunkte immer noch dazwischen, zu sagen, von wem kommt es Und was gehen wir tatsächlich weiter? Ne? Die Gematik ist sicherlich auch ein Treiber dessen. Ne?
Und das ist ja auch eine Bundesagentur. Ne?
Also genau.
Ist richtig. Ja jetzt nicht ein privater Träger.
Genau. Ne, ich sag immer, so die Gematik ist mehr oder weniger der Sheriff, der über alles so ein bisschen wacht und schaut, dass wir alle da auch ordentlich in Anführungszeichen arbeiten. Ne? Und das ist halt auch genau wichtig und richtig so, dass es so ist, wie es ist, damit es safe ist.
Was ich mich ja tatsächlich frage, ist, warum es keine bundesweite Aufklärungskampagne zur EPA gibt oder kommt das noch oder ist das noch zu früh? Weil im Prinzip wäre jetzt ja so der Moment, wo man die Leute wirklich auch nochmal aufklärt mit Werbung an jeder Straßenecke und Werbespots und Informationskampagnen, die jetzt ja entweder von Krankenkassenverbünden kommen könnten oder sogar vom Bund. Also Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und so weiter. Da gab es ja auch zum Impfpass und zum Organspendeausweis und so weiter. Warum wird das nicht unterstützt?
Das war tatsächlich auch mit dem Austausch auch mit anderen Krankenkassen immer wieder ein Thema, ne, dass wir im Endeffekt als Versicherer sozusagen vorpreschen, den ersten Schritt tun, den Versicherten eben anzuschreiben.
Oder liegt das an der Konkurrenz unter den Versicherungen?
Das gar nicht. Ich glaube, uns war allen ziemlich schnell klar, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Die bundesweiten Kampagnen werden auch noch mitkommen. Teilweise gibt es die auch schon. Also ein EPA-Mobil habe ich selber in Bonn tatsächlich besucht. Es wurde vom BMG insbesondere mit initiiert. Es gibt da auch Plakatwerbungen.
Also ich habe gar nichts gesehen. Also ich habe noch nicht mal aktiv wahrgenommen. Also ich habe jetzt ja auch dieses TK Safe schon eine ganze Weile, aber ich habe zum Beispiel auch keine wahrnehmbare Information von meiner Krankenkasse bekommen. Also ich habe natürlich die App und ich lese jetzt nicht dauernd alle Nachrichten, die mir schicken. Da ist dann halt einfach nur eine rote 1 oder 2 und ich weiß, okay, alles klar, Medikamentenerstattung abgelehnt oder irgendwas, aber ich habe keinen Brief oder so bekommen. Also nichts, was meine Wahrnehmungsschwelle überschritten hat.
Das stimmt. Ich vermute auch, dass es zum Jahresbeginn nochmal auch medial mehr Fahrt aufnehmen wird. Also gerade, wenn es jetzt so kurz davor ist, was weiß ich, nächste Woche kommt die EPA, was ist die EPA, dass es dann vielleicht auch wesentlich attraktiver ist. Jetzt momentan sind natürlich andere Themen bei den Krankenkassen ja wichtiger auch tatsächlich. Viele Krankenkassen werden tatsächlich ihren Beitragssatz natürlich auch erheben müssen, haben sie ja auch schon angekündigt, was natürlich auch an gewissen Reformen, die Herr Lauterbach ja ins Leben gerufen hat, halt eben miteinander verknüpft sind. Ne? Deswegen, ich nehme an, dass es im nächsten Jahr tatsächlich nochmal ein bisschen mehr Gas geben wird. Auch vor allem, wenn man dann mal tatsächlich sieht, wie ist denn die EPA dann aufgebaut, wenn das Rollout dann auch bundesweit durch ist.
Da freuen wir uns drauf, sind sehr gespannt. Wir werden tatsächlich von The Medical Network auch eine kleine Content-Kampagne dazu machen mit ein bisschen Zahlen und Fakten und Stimmung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich hoffe auch, dass wir nochmal viele Journalisten-Briefings machen können, um wirklich auch Fakten zu liefern und besser zu informieren. Weil, also ich gehe auch davon aus, dass kein Journalist absichtlich irgendwelche Sachen schreibt, die nicht stimmen, sondern es ist halt einfach zu kompliziert. Ja, wir müssen es einfach noch viel besser erklären. Und deswegen würde ich jetzt ganz gerne diesen Podcast schließen. Wir haben ein Format, das ist Fakt oder Fantasie. Und ich habe mir jetzt einfach Fragen ausgedacht zur EPA. Und du musst immer sagen, Fakt oder Fantasie. Okay? Das eine hast du gerade schon erwähnt, aber ich frage das trotzdem nochmal, damit es auch hängen bleibt. Krankenkassen können alle Daten in der EPA einsehen.
Fantasie.
Mhm. Die Krankenkassen haben keinerlei Leserechte.
Genau.
Um das nochmal deutlich zu sagen. Versicherte können selbst entscheiden, welche Ärztinnen welche Daten einsehen dürfen.
Das ist ein Fakt.
Genau. Mhm. Patientinnen behalten die volle Kontrolle und können Zugriffsrechte individuell festlegen. Und wir haben jetzt ja auch noch gelernt, dass es eine partielle Widerspruch- oder Löschungsmöglichkeit gibt.
Genau.
Richtig? Gut. Super. Mhm. Letzter Fakt oder Fantasie. Die EPA ist die einzige Akte, in der künftig medizinische Daten gespeichert werden.
Die einzige? Na, das sag ich mal.
Korrekt. Natürlich. Das ist ja auch vielleicht ein gutes Argument, um Leuten die Angst zu nehmen, dass ihre Daten verschwinden, ja, wenn irgendwie was passiert. Ärztinnen und Krankenhäuser behalten ihre eigenen Patientenakten, da die EPA von Versicherten selbstständig verwaltet werden kann und kein vollständiges Bild der Behandlung garantieren kann.
So war das gemeint, danke.
Ja,
lieber Tricky.
Super, vielen Dank nochmal für deine Einschätzung. Und ich fand es total klasse, wie du als Frau EPA nochmal ganz deutlich gemacht hast, wie die Rolle und Haltung der Krankenkassen zum Thema EPA ist und wie wir natürlich auch als Kommunikationskolleginnen noch weiter daran arbeiten müssen, unsere Pflicht und unsere Kür zu tun, um die Menschen auch von der Vision der EPA jetzt schon zu überzeugen, obwohl sie ja gar nicht so viel kann, wie wir ja im Moment wissen. Im Moment ist es ja eigentlich mehr so ein Folder auf einem Speichermedium. Aber andererseits sind wir ja auch schon sehr vertraut mit Technologie, sei es über unser Handy oder auch über eine ganz normale Computernutzung. Und ich freue mich insbesondere darauf, dass wir dadurch so viel Daten gewinnen, dass wir auch in der Behandlung von chronisch Kranken, von seltenen Krankheiten, dass wir da die Todesraten auch senken können, indem wir einfach mit der Forschung weiterkommen, mehr Daten haben, mehr Erkenntnisse haben über die menschliche Gesundheit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau EPA, Kerstin Schmitz, für diese Einblicke und wir drücken die Daumen und freuen uns auf die EPA-Kampagne im Frühjahr.
Definitiv, da bin ich dabei. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.